FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast, Janina Bembenek, Leitung Marketing bei Obst vom Bodensee.
Viel Spaß beim Zuhören.
Der Unterschied ist, dass für uns Obst einfach sehr gewöhnlich ist. Wenn wir uns Frankreich anschauen, da ist ein enormer Patriotismus für das eigene Obst, für das eigene Gemüse. Da wird auch erstmal das eigene Obst gekauft und verkauft, bevor andere Ware den Einzug finden kann. Das haben wir in Deutschland nicht. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, alte Dinge wieder neu auszupacken. Wir überlegen gerade auch, wie wir mit dem Trend nach grünen Äpfeln umgehen, der gerade bei TikTok nachgefragt wird. Da entstehen auch wieder neue Ideen, weil die neuen Generationen offenbar nur noch in Farben denken. Wie es schmeckt, ist dann wiederum fast egal.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Heute mit Janina Bembenek, Leitung Marketing, Obst vom Bodensee und German Brand Award Winner 2024. Schön, dass du da bist, Janina.
Danke für die Einladung, Daniel.
Ja, wir haben zu danken und direkt die Frage, wie bist du eigentlich in diese Branche gekommen?
Wir sollten vielleicht mal zuerst festhalten, dass ich gar nicht aus dem klassischen Marketing komme, sondern eigentlich aus dem Journalismus, also mehr Online-Journalismus. Und mich hat immer bewegt, wie man mit Kommunikation Menschen auch wirklich erreichen kann und vor allem Geschichten erzählen kann. Und nach Stationen bei Axel Springer sehr lange, bei der Zeit auch, bin ich mal nach Hamburg gegangen und habe ein Lifestyle-Portal mit aufgebaut und habe vor allem auch gemerkt, wie wichtig Haltung und Wirkung auch sein kann und die Inhalte. Das, was man im Journalismus wirklich lernt, vor allem bei Springer, ist in Krisen einen klaren Kopf bewahren und unter Zeitdruck dann auch die Leistung bringen. Also das sind die wichtigsten Dinge, die ich dort gelernt habe und heute immer noch einsetzen muss. Es gibt kaum ein so nervenaufreibendes Geschäft wie die Obstbranche, sag ich dir. Und durch meinen Mann bin ich dann an Bodensee gekommen, habe eine Content-Marketing-Agentur mit aufbauen dürfen und den Fokus auch ein bisschen geändert auf Finance, auf Handel, auf Industrie. Und irgendwann kommt man an die Frage, wo hat man eigentlich eine Hebelwirkung und vor allem langfristig? Und da hatte ich mich für entschieden, statt Industrie in die Landwirtschaft zu gehen, zu regionalen und gesunden Produkten, zu Themen mit wirklicher Relevanz, die vor allem auch eine große Verantwortung haben und Chance zugleich sind.
Womit du ja voll im Trend liegst. Was hat dich an der Obstbranche fasziniert? Du sagtest, du warst ja auch, weiß Gott, woanders, obwohl sie anders tickt als klassisches FMCG.
Man muss ja sagen, die FMCG-Welt lebt in der Taktung, alles muss skalierbar sein, es wird viel in Quartalen gedacht und was wirklich schön ist, bei uns wird in Jahrzehnten gedacht und das Business Development entsteht eben draußen, also wenn ein Apfelbaum in den Boden gesetzt wird, dann steht der für mehrere Generationen dort. Also ist per se nachhaltig. Und da kommen wir auch zum spannenden Thema, wenn wir bei Business Development sind. Auch die Sortenentwicklung dauert entsprechend länger, also bis zu 30 Jahre. Und das verändert auch, wie man über Innovation und Verantwortung denkt. Und deswegen ist gerade strategisches Marketing so entscheidend, weil es die Zukunft auch jetzt schon sichtbar und erlebbar machen muss. Und setzt eben auch echte Nachhaltigkeit voraus. Also mit jedem Apfel kauft der Konsument auch Zukunft. Und es geht ja darum, dass wir das wieder in den Fokus rücken, weil es ganzjährig verfügbar ist. Und dann guten Gegenpol setzen zu einem Trend hin zu snackable Fruits, die aber meistens importiert sind. Und Fokus auf das, was, wie gesagt, bei dir im Naherholungsgebiet bei uns vor der Haustüre ist, nur die meisten Menschen haben es nicht vor der Haustüre. Gerade wenn man dran denkt, Kinder haben so wenig Bezug zu den Lebensmitteln, die sie essen. Und unsere Verantwortung ist es auch, sie damit wieder in Kontakt zu bringen und Geschmäcker erlebbar zu machen und die Geschichte dahinter und vor allem die Wertschöpfungskette.
Ja, aber du sagtest ja auch gerade Nachhaltigkeit. Das ist bei euch ein Thema, was 30 Jahre im Voraus geplant wird. Und die Frage, wie kommuniziert ihr glaubwürdig und vermeidet Greenwashing, die erübrigt sich ja da.
Also man muss sagen, Obstgärten sind wirklich stabile Ökosysteme. Wir haben wahnsinnig viele Blühwiesen, Wildbienenprojekte, die auch wissenschaftlich unabhängig begleitet werden und das seit über 15 Jahren. Es gibt wahnsinnig viele andere biodiversitätsfördernde Tools, die eingesetzt werden, wirklich einen vielfältigen Lebensraum zu schaffen. Allerdings gibt es auch jetzt wieder neue EU-Verordnungen. Also die Health Claim Verordnung kennt wohl jeder in FMCG. Jetzt kommt die Green Claims Verordnung. Und das heißt auch, dass wir Nachhaltigkeitsversprechen und eben die Gesundheitsversprechen nicht mehr richtig kommunizieren können. Alles, was gesund Natur in sich hat, ist jetzt kritisch. Auch direkt vom Baum lässt sich nicht mehr sagen. Und wir haben die Herausforderung, dass wir sehr viel unverpacktes Obst, also lose im Regal liegen haben. Und da gibt es keine Fläche zur Erklärung. Und damit bleibt das, was wir tun hier in Deutschland, also nicht nur wir am Bodensee, sondern auch im alten Land oder in den neuen Bundesländern oder im Westen, leider unsichtbar. Es gibt zwar regionale Siegel, aber da braucht es noch mehr enge Zusammenarbeit mit dem Handel, um das wirklich sichtbar zu machen und auch noch mehr Schulungen für Marktmitarbeitende, um eben die entsprechenden Botschafter auch auszubilden. Und vor allem braucht man auch eine Sprache, die bei Konsumenten ankommt, weil die Nachhaltigkeit eben im Anbau beginnt. Und da stoßen wir leider auf sehr viele urbane Mythen, Halbwahrheiten, wie es immer so oft im Digitalen ist. Und deswegen ist es unsere Verantwortung, das auch sichtbar zu machen, ohne ein Greenwashing zu betreiben.
Ja, regionale Obstproduktion steht unter Druck. Wirtschaftlichkeit ist ein Thema, Nachfolge ist ein Thema, Preiserwartungen. Wie kriegt man das hin?
Du hast komplett recht, die heimische Obstbranche steht unter Druck. In Deutschland haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 57% bei Äpfeln. Das ist sehr wenig. Das heißt, wir können gar nicht nur mit den in Deutschland produzierten Äpfeln den Bedarf decken. Und junge Zielgruppen, das ist eine große Herausforderung, orientieren sich eben stärker an Exoten und Snacks. Also der Warenkorb sieht inzwischen anders aus. Das heißt, die Marktanteile verschieben sich. Wir verlieren 6% Käuferschaft. Und man darf nicht vergessen, Kerneobst ist leider, hat eine ältere Zielgruppe, 40+. Das heißt, Marketing ist hier kein Add-on, sondern wir brauchen es wirklich als strategisches Werkzeug, um die Zukunft zu sichern, was leider noch nicht alle auch in der Branche begriffen haben. Denn wir müssen die neuen Zielgruppen wirklich erreichen. Und mir ist es ganz wichtig, dass man das Narrativ aufbricht von diesem ständigen Meckern, sondern dass wir einfach schauen, wo sind Fenster, die sich öffnen, wenn sich eine Tür schließt, dass man Synergien schafft. Und dafür braucht man ein sehr starkes Marketing, das im Vertrieb sitzt und mit dem Vertrieb eben gemeinsam versucht, die Ziele zu erreichen. Und wenn man das heute langfristig erreichen will, muss man eben entsprechend die Brücken bauen. Auch die Brücken zwischen Produzenten, Handel, Politik spielt da natürlich mit und eben der Gesellschaft.
Ja, dann fangen wir doch mal mit der Gesellschaft an. Nehmen wir das Thema Brotdose. Also was kommt denn da rein? Ne? Also ist es nicht sogar ein Elfmeter für euch im Marketing zu sagen, für dein Kind etwas Gutes, schnibbel einen Apfel für die Brotdose? So einfach kann es anscheinend nicht sein.
Und es wäre schön, wenn das so einfach wäre. Wir haben mit Rocket sogar einen offiziellen Miniatur, einen Snackapfel bei uns, der angebaut wird in ganz Deutschland, also vor allem auch im alten Land und bei uns am Bodensee. Und der versucht gerade in Kitas zu gehen und da stark aufzuklären. Wir müssen Kinder ranführen, aber das Problem ist, wie erreicht man sie? Man erreicht sie am Ende über die Eltern. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. In der Obstbranche sind die Budgets klein, wirklich klein. Sehr klein. Es gibt ganz viele Impulse, die gesetzt werden. Wie gesagt, mit unserem Snackapfel gibt es jetzt sogar eine Kooperation mit den Waldkickern, wo man wirklich auch in regionale Kinderfußballteams mitmachen können. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt aufräumen, Verständnis und dass man da auch versucht, auch Kinder, die sich für sowas begeistern können, einfach nochmal stärker ranzuführen. Aber es ist einfach ein Projekt, was unsere Branche gar nicht alleine stemmen kann. Da brauchst du noch viel mehr Partner. Und bei allem, wie es aktuell aussieht oder bei allen Herausforderungen, die wir gerade haben, dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Politik hier auch eine große Hebelwirkung hat. Und das, was du gerade mit der Snackbox sagst, vielleicht warst du vorhin auf dem Instagram-Account von unserer Xenia-Birne, da haben wir nämlich genau die Snackbox. Da zeigen wir, in welchen Varianten man Apfel und Birne in diese Boxen packen kann. Bei uns heißen die auch Vespa-Boxen am Bodensee. Und dass Kinder da wirklich Spaß dran haben.
Ja. Ich glaube, auch Eltern haben Spaß daran, wenn sie wissen, dass es ihren Kindern gut tut. Wir alle, die wir auch irgendwo in der Werbung arbeiten, ja, haben Versprechen gesät. Gerade in den letzten 20 bis 30 Jahren waren da ja auch Versprechen dabei, die haaresträubend sind, rückblickend. Also, und die sich trotzdem vielleicht im Gedächtnis manifestiert haben. Und nicht ohne Grund gibt es dann vielleicht die eine oder andere Mail heutzutage von Lehrern oder Lehrerinnen, die total überfordert sind, weil sie jetzt auch noch den Job der Eltern machen. Und dann hattest du ja gerade gesagt, ja, die Politik hat da auch eine Verantwortung. Aber die Politik kümmert sich, glaube ich, eher Themen, die der Herdenimmunität oder sowas dienen. Na, also es geht nicht darum, den Erziehungsjob des Einzelnen zu leisten. Ich denke, dass man da eben im Marketing auf jeden Fall auch coole Kampagnen fahren kann. Ich stelle mir diese Frage ja auch immer mit Blick auf die großen Hersteller von Süßigkeiten, die eigentlich gar keine Werbung mehr machen müssen. Also die einfach in jedem Freizeitpark omnipräsent sind und bei jedem Friseurbesuch kriegst du die Haribos hinterhergeschmissen, bei jedem Bäcker darf es noch was sein. Das kriegst du sogar umsonst, was vielleicht sowieso nicht. Wenn du gesund ist, das kriegst du sogar noch hinterhergeschmissen. Und vielleicht kann man da nochmal ansetzen, dass man eben guckt, ob wir da nicht irgend nochmal einen Hebel haben in der Zukunft.
Du sprichst was sehr Spannendes an mit Sampling und vor allem, wie man auch Zielgruppen noch erreichen kann. Ich hatte die wahnsinnig schöne Möglichkeit, eine Birnenmarke, die Xenia-Birne, komplett neu zu erfinden und zu kreieren. Also für jemanden aus Marketing ist das ja die Chance des Lebens, eine Marke komplett neu aufzubauen und in den Markt einzuführen. Und dort arbeiten wir mit etwas, was mit einem ganz kleinen Kontaktpunkt, und zwar mit diesem Label. Ihr nennt die ja alle Sticker, bei uns heißen die Label, die auf den Produkten drauf sind, wenn es lose ist. Und wir haben lustige Sticker gemacht mit Characters, mit Smileys, mit Sprüchen. Kinder reagieren wahnsinnig positiv auf die Smileys. Wir haben zusätzlich noch Sprüche drauf, eigentlich für jede Generation, von Britney Spears Adaptionen hin zu Schlagern. Also wir haben Oops, I birned again. Dammt, ich birn dich. Ohne Birnen schlaf ich heute Nacht nicht ein. Das macht Spaß. Und das ist ein Spaßaspekt am Point of Sale, der einfach sehr gut ankommt. Und ich war jetzt letztens in Berlin und ich weiß, wo wir Full Brand gelistet sind und dachte mir beim ersten Mal, warum sind denn da keine Label? Schreibe schon die erste WhatsApp. Leute, was ist da los? Geh in den nächsten Laden. Wieder keine Label. Dritter Laden. Ganz wenige Label. Bin am nächsten Tag nochmal hin, habe mich mit der Fachkraft in der Obst- und Gemüseabteilung unterhalten und sie hat mir gesagt, die Label werden geklaut. Und das heißt, da funktioniert was. Da funktioniert was wirklich gut. Und bei der Markenentwicklung für die Xenia-Birne gehen wir auch ganz andere Wege, als es jemals im Obstmarketing bisher war. Ich komme ja auch von außerhalb. In dem Fall schaut man sich Dinge anders an. Die meisten Obstmarken sind auf dem Thema Geschmack, Aroma, Biss. Darüber kommt dann die emotionale Ebene. Das machen viele Eigenmarken im Handel. Sie nehmen Erzeugerporträts, zeigen, wo das Produkt herkommt. Mhm. Und darüber weiß jeder, kommt die Haltungsebene, wo ist der Purpose? Und wenn wir uns das zum Beispiel bei der Schokolade anschauen, hat Tony Chocoloni mit seinem Haltungsversprechen natürlich auch einen gewissen Preispunkt erreicht und eine Bekanntheit. Und wir nutzen bei unserer Xenia-Birne genau diese Tools, die im Startup-Bereich genutzt werden. Und das Laute und das Kontroverse, wirklich provozierend, da hängen gerade in Hamburg auch noch Plakate und in Berlin, wo wir einfach sagen, Leute, wir nehmen gerade einem ungesunden Produkt den Platz weg. Einfach mal ganz andere Werbung und das funktioniert.
Das ist ja lustig. Wir nehmen gerade einem ungesunden Produkt den Platz weg. Finde ich gut.
Leider haben wir ein kleines Budget, wie überall in der Obstbranche. Deswegen muss man gezielt vorgehen, gezielt provozieren, sich zum Beispiel vor die Süßigkeitenmesse in Köln stellen, samplen und ein riesiges Plakat haben, auf dem steht Vitamine und Naschen, aber aus der Natur.
Ja, okay. Also es, wir alle kennen diese Claims, die unsagbaren Claims von früher, aber der Konsument ist ja heute wirklich einen Ticken weiter. Und das kannst du nicht mehr bringen, was man früher gesagt hat. Ne? Also Vitamine und Naschen und so. Und dann sind da gar keine Vitamine drin. Also dieses Verlogene. So, heute gibt's ja zumindest ein paar Leitplanken, aber du sagst, es könnte noch alles besser sein.
Kann jetzt nur für unsere Branche sprechen und möchte da auch gerne mit der Xenia-Birne ein Beispiel nehmen, wie man Marketing neu denken kann, wie man auch wirklich einen Hebel hat, um eine ganze Kategorie zu stärken und neue Zielgruppen anzugehen. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was auch eine Zukunftsfähigkeit schafft, eine Nachhaltigkeit, weil wir einfach die neuen Käufer auch erreichen müssen. Und da braucht es immer wieder die Impulse, die einen weiterbringen. Und ich hoffe einfach, dass wir da noch viel mehr Projekte haben, die auch noch modern und mutig sind. Und da haben wir auch viele tolle Apfelmarken bei uns, die einfach diese Schritte gehen, die versuchen, das ganze Spiel neu aufzuzurren, einfach nachhaltig im Markt präsent zu sein und dabei dafür zu sorgen, dass eben das regionale, das heimische Obst auch ganz vorne mitspielen kann.
Möchte mal was aufgreifen. Das ist ja schon ein bisschen länger her in unserer heutigen Unterhaltung. Dann hast du ja auch schon gesagt, dass Obstbau Jahrzehnte braucht oder auch Vorlaufzeiten hat von bis zu 30 Jahren. Wie denkt man Marketing bei so langen Vorlaufzeiten?
Wenn wir jetzt das Beispiel von der Xenia-Birne nehmen, die wurde 1962 in Moldawien entdeckt, gekreuzt, später lizenziert und ich konnte vor 3 Jahren die Marke dafür entwickeln. Also wir sehen, es braucht manchmal sehr lange. Dafür ist hier auch Verfügbarkeit für den Handel schon da. Am Bodensee wurde sie schon etwas länger angebaut und da sieht man sehr gut, dass manchmal Dinge lange brauchen, aber dann durchaus nach so einem langen Vorlauf auch noch durchschlagen können. Es gibt aber natürlich auch andere Beispiele. Also Sortenentwicklung braucht eben und dann muss entsprechend auch geschaut werden, in welchen Anbaugebieten überhaupt die Sorten funktionieren, wie es um Baumgesundheit aussieht. Mein Kollege von Elbe Obst hatte die Möglichkeit, mit dem Fräulein Apfel wirklich bei der Findung dabei zu sein und dann Marke zu entwickeln und es bis heute zu betreuen. Das ist wiederum ein anderes Beispiel.
Ja.
Es geht bei uns nicht nach der Stange. Business Development, wie gesagt, dauert einfach seine Jahrzehnte.
Das ist
aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, alte Dinge wieder neu auszupacken. Wir überlegen gerade auch, wie wir mit dem Trend nach grünen Äpfeln umgehen, der gerade bei TikTok nachgefragt wird. Da entstehen auch wieder neue Ideen, weil die neuen Generationen offenbar nur noch an Farben denken. Wie es schmeckt, ist dann wiederum fast egal.
Also es ist alles so, ja, sonderbar. Man denkt schon fast, die Welt wird willkürlich. Also plötzlich muss es grün sein.
Es gibt da urbane Mythen laut TikTok.
Okay. Wahnsinn. Ja, völlig verrückt. Also das ist ja auch nochmal Sache, das auch nochmal immer im Blick zu haben, diese neuen Kanäle. So neu sind sie nicht mehr, aber du hast sie im Blick und das musst du in deinem Job. Nochmal ein anderes Thema, Markt und Kontext. Da ihr nicht exportiert und internationale Märkte nur indirekt kennt, wie würdest du den deutschen Obstmarkt in sich beschreiben im Vergleich zu anderen?
Der deutsche Markt ist ja schon besonders. Also es gab jetzt wieder eine Studie, gerade vom Bundesernährungsministerium, die zeigt, wie wichtig den Deutschen gesunde Produkte sind, Regionalität und wir haben einfach einen Bias. Das, was auf dem Einkaufszettel steht, ist am Ende nicht im Einkaufswagen. Und das zeigen wiederum ganz viele Studien. Die Intention ist da, aber in Deutschland zählt der Preis. Wir sehen auch, dass das Thema Preisdruck wieder ansteigt seit den letzten Jahren. Das merken wir natürlich auch bei uns im Vertrieb und sehen jetzt die nächste Jahreshälfte wieder viel positiver als den Saisonbeginn. Der Unterschied ist, dass für uns Obst einfach sehr gewöhnlich ist. Wenn wir uns Frankreich anschauen, da ist ein enormer Patriotismus für das eigene Obst, für das eigene Gemüse. Da wird auch erstmal das eigene Obst gekauft und verkauft, bevor andere Ware den Einzug finden kann. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir sind immer ein Importmarkt und dadurch sind wir für alle anderen benachbarten Länder und außerhalb der EU wahnsinnig attraktiv. Wir haben bei nur ganz wenigen Produkten einen 100%igen Selbstversorgungsgrad, also bei Kartoffeln und Zwiebeln. Durch den Rest haben wir einfach ein sehr dynamisches Marktumfeld, was dazu führt, dass wir natürlich einen starken Wettbewerb auch haben. Und wenn wir dann über Herkunft und Handarbeit sprechen, haben wir natürlich auch verschiedene Standards, auch im sozialen und ökologischen Bereich in anderen Ländern. Und das ist eben miteinander im Wettbewerb.
Das Thema Wettbewerb interessiert mich natürlich persönlich auch immer wieder. Ich denke mir, heutzutage gibt es ja verschiedenste Interessen. Das eine ist der Preis, das andere ist aber ja eben auch, was gebe ich jetzt meinen Liebsten? Na, wenn wir mal wieder die Brotdose nehmen, ist es am Ende ja auch ein politisches Thema. Und du sagtest, wir sind da irgendwie als Importnation eben so aufgestellt, dass wir sagen, wir wollen da einen Wettbewerb, aber ja, also es ist ja auch ein Thema, was vielleicht die Gemüter polarisiert und womit man ja vielleicht dann auch wieder spielen kann im Marketing.
Wenn wir das jetzt mal auf die Konsumentenebene runterbrechen, kommen wir bei dem Thema auch wieder an, dass wir da Bildungsarbeit leisten müssen. Die, wenn man sich Verbrauchertests anschaut, dann sind Konsumenten teilweise schon überrascht, dass ein Apfel nicht mehlig ist. Das heißt, wir haben natürlich auch unterschiedliche Qualitäten auf dem Markt, unterschiedliche Qualitäten, die auch in den Markt von außerhalb gedrückt werden. Hier muss man wirklich Aufklärung betreiben, welcher Schatz da auch im Regal liegt, wie unterschiedlich Geschmack sein kann. Also von wirklich sehr sauer, ausgeglichen, süß-sauer bis hin zu ganz neuen Geschmäckern, die wir mit neuen Sorten seit einigen Jahren jetzt in den Markt lancieren, die wirklich über einen Snack hinausgehen. Das sind Gourmet-Geschmäcker. Und da muss man schauen, wie man auch da wieder diese Wertschätzung zeigen und sichtbar machen kann.
Ja, ihr seid ja jetzt auch als Obst vom Bodensee eine Marke, die ja nicht nur regional aufgestellt ist, richtig?
Also unsere Äpfel sind überall in Deutschland im Handel, allerdings nicht unbedingt unter der Marke Obst vom Bodensee. Die eigenen Marken stehen natürlich in großer Konkurrenz auch zu den Eigenmarken des Handels. Wir sind mit Obst vom Bodensee, wie gesagt, nicht überall gelistet. Aber was interessant ist, wir sind überdurchschnittlich hoch bekannt laut Marktforschung. Wenn man sich da die Daten von den verschiedenen Apfelsorten anschaut, da habe ich auch mal Obst vom Bodensee mit reinfließen lassen, haben wir richtig gute Werte. Und was auch wiederum zeigt, wie stark so ein Markenkern aus Regionalität, Herkunft und Vertrauen tatsächlich ist. Also es ist kein Apfel von irgendwo, sondern der kommt vom Bodensee, klarer USP. Und somit liegt auch diese Kraft in der Geschichte. Und das gilt es dann auch nochmal stärker nach außen zu bringen. Ich bin jetzt auch erst seit 3 Jahren in dieser Position. Es gibt noch ganz viele tolle Projekte, die auf uns zukommen werden. Und das Thema, wie man diese Marke, also die Handelsmarke Obst vom Bodensee neu beleben kann. Derzeit sind wir stark dabei, die auch als Dachmarke mit weiteren Untermarken zu entwickeln. Wir haben hier auch nochmal ein cooles neues Projekt mit der Birne Rouge, die auch unter Obst vom Bodensee vermarktet wird, und versuchen natürlich hier diese DNA auch nochmal weiter zu stärken.
Wie ist eure Verbindung zum Tourismus? Ich meine, der Bodensee, das ist ja alles, das ist ja auch eine Tourismusregion. Und wenn man jetzt mal überlegt, das, was ihr da macht, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, ne? Also im Bereich der guten Ernährung. Ja, wie sind die Abstrahleffekte eurer Marke auf den Tourismus? Eine Frage, die jetzt nicht im Katalog steht.
Also der Bodensee hat natürlich mit seinen Obstgärten eine wunderschöne Kulturlandschaft, die wir eben entsprechend auch erhalten wollen. Es sind ja viele landwirtschaftliche Familien, die das Obst bei uns produzieren, alle genossenschaftlich engagiert, und die bieten natürlich auch wiederum mit ihren eigenen Ferienwohnungen ein schönes Angebot, attraktives Angebot für Touristen an. Das Thema Tourismus liegt aber primär bei uns im Regionalmarketing. Wir versuchen aber handelsseitig natürlich auch hier mit Gewinnspielen und Social Media auch große Synergien herzustellen, um den Apfel auch für Verbraucher von entlang der Wertschöpfungskette sichtbar und erlebbar zu machen. Also vom Erzeuger in die Obstgärten bis hin zur Lagerung und mit vielen Verkostungen. Also wir hatten jetzt ein wunderschönes Gewinnspiel mit Edeka Südwest gehabt letztes Jahr. Und dort hatten wir eine Familie eingeladen, die eine Woche auf einem Obsthof leben kann, auf einem Biohof. Das Ganze war nämlich im Rahmen des Jubiläums von Demeter. Und ich glaube, wir hatten den Glücksgriff, also noch nie wissbegierige Verbraucher gesehen, kennengelernt. Die haben mehr Fragen gestellt als manch gewiefter Einkäufer. Also es war richtig toll. Und die durften natürlich alles kennenlernen, verschiedenste Kulturen probieren, also von Demeter Bio-Erdbeeren bis hin zu Kirschen, Zwetschgen schauen, wie es bei denen aussieht, mit dem Traktor und Erntewagen durch die Obstgärten fahren, also richtig schön. Verkostungen machen wir, wenn dann nur zu bestimmten Anlässen, muss man sagen. Das ist schwer, das jetzt auf alle Händler auszuweiten.
Ja. Gerade weil du ja auch sagtest, das braucht nun mal teilweise bis zu 30 Jahren. Also was wäre sozusagen dein Wunsch ans Universum in Bezug auf das, was du machst?
Halleluja. Was wunderschön wäre, wenn mehr Menschen auch zu Äpfeln im Supermarkt greifen und vor allem Verständnis auch zur Herkunft und Interesse an der Produktion entwickeln. Also wo kommen meine Produkte her? Und damit meine ich auch nicht nur einen Apfel oder eine Birne, sondern einfach mehr Interesse zu haben, wie das, was wir essen, tatsächlich angebaut wird, dadurch eine höhere Wertschätzung zu entwickeln und mit mehr Freude auch das Thema an Kinder weiterzugeben. Auch, dass gemeinsam gekocht wird, dass das Ganze erlebbar gemacht wird, schmeckt, dass man neue Aromen ausprobiert. Und das Thema Ernährung einen sehr, sehr zentralen Stellenwert bei uns im Leben erhält.
Dann nochmal ein persönlicher Abschluss. Wo trifft man dich beruflich am ehesten? Bist du auf Messen?
Als nächstes auf jeden Fall auf der Fruit Logistica in Berlin. Das ist die größte Obst- und Gemüsemesse Europas und tatsächlich die größte B2B-Messe Berlins. Die erste Februarwoche. Dort im deutschen Pavillon stand B33, also der schöne blaue Stand mit der großen Apfelwand. Und falls hier Zuhörerinnen dabei sind, die auch zur Fruit Logistica wollen, kurze Einladung. Am Freitag, am letzten Tag um 10 Uhr haben wir das zweite Netzwerktreffen von Women in Fresh. Das ist eine neue Initiative, die mit Kolleginnen von der AMI entstanden ist, wo wir versuchen wollen, immer in Deutschland Frauen zusammenzubringen, dass man sich austauscht. Es gibt ja auch Women in Tech, Women in Finance. Das gibt es noch nicht für die Obst- und Gemüsebranche. Und eine schöne Möglichkeit, wirklich zusammen ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und Sichtbarkeit auch zu schaffen für Themen.
Tolles Stichwort, Sichtbarkeit zu schaffen. Auch für dich, Janina Bembenek, vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe dir zu danken.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.